Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen. In Portugal verlieren die Sozialisten die Macht. Eine Rechtsregierung soll nun das Land aus der tiefen Krise führen. Doch wie will sie das anstellen? Dazu ein Gespräch. Ehek-Alarm in Deutschland. Die bisher untersuchten Sprossen zeigen keine Spuren des Erregers. In Peru erklärt sich der Linkspopulist Ollanta Humala zum Wahlsieger. Und?
We do have too many jobs here right now.
Wir haben zu viele Jobs hier. Das Schiefergas bringt einen Boom nach Pennsylvania. Doch der hat seinen Preis. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Roger Brendlin mit den Nachrichten.
In Deutschland geht die Suche nach der Quelle für die Erreger von lebensgefährlichen Darminfektionen weiter. Die Laboruntersuchungen von Pflanzensprossen aus einem verdächtigen Saatgutbetrieb im Bundesland Niedersachsen ergaben bisher keinen Nachweis der Ehek-Bakterien. Es seien aber erst 23 von 40 Proben fertig analysiert, teilte das Landwirtschaftsministerium in Hannover mit. Die Arbeiten gestalteten sich schwieriger als erwartet. In Berlin empfiehlt das zuständige Ministerium weiter, auf den Verzehr von Salatsprossen zu verzichten. Bisher sind in Deutschland über 1600 Personen an Ehek erkrankt. 21 Personen sind an den Folgen der Infektion gestorben. Der Nationalrat hat 430 Millionen Franken für das Rüstungsprogramm 2011 bewilligt. Darin enthalten sind 180 Millionen Franken für Raketen, mit denen die FA-18-Kampfflugzeuge ausgerüstet werden sollen. SP und Linke haben sich gegen den Kauf der Raketen ausgesprochen. Für Fahrzeuge und Material, die dem Bau von Notbrücken dienen, genehmigte der Nationalrat 170 Millionen Franken. Der Nationalrat ist weitgehend den Wünschen des Bundesrats gefolgt. Nur 5 Busse für den Personentransport hat er abgelehnt. Der Bundesrat will keine zusätzlichen Übergangsbestimmungen bei der neuen Spitalfinanzierung. Solche hatte die Gesundheitskommission des Ständerats verlangt. Sie wollte festschreiben, dass die Krankenkassenprämien nicht steigen dürfen, wenn sich Spitaltarife ändern oder wenn die Kosten zwischen Kantonen und Krankenkassen neu aufgeteilt werden. Auch der Bundesrat will verhindern, dass die Krankenkassenprämien steigen. Er findet aber, dies müsse mit den bestehenden Regelungen erreicht werden. Ab 2012 sollen Fallpauschalen eingeführt werden. Dabei werden nicht mehr die effektiven Behandlungskosten vergütet, sondern eine festgelegte Pauschale, die von der Diagnose und dem Standort des Spitals abhängt. In Bern ist am Nachmittag das 40-Jahr-Jubiläum des Frauenstimmrechts gefeiert worden. Nebst diversen Gästen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft nahmen 5 Mitglieder der Landesregierung an der Feier teil. Die 4 Bundesrätinnen sowie Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann. In einem filmischen Rückblick wurden die Kämpfe, die zur Erreichung des Frauenstimmrechts nötig waren, gewürdigt. Am 6. Juni 1971, also heute vor 40 Jahren, waren zum ersten Mal bei einer eidgenössischen Abstimmung auch Frauen zugelassen. Die deutsche Regierung hat die Gesetze für den beschleunigten Atomausstieg verabschiedet. Neben dem schrittweisen Abschalten der AKWs bis 2022 hat das Kabinett noch weiteren Gesetzesentwürfen zugestimmt. Diese sehen neben dem Atomausstieg einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und des Stromnetzes vor. Die beiden Kammern des deutschen Parlaments sollen noch vor den Sommerferien über die Gesetze entscheiden. Gut ein Fünftel der deutschen Stromproduktion stammt aus Atomkraftwerken. In Portugal haben die Sozialdemokraten von Pedro Passos Coelho die Parlamentswahl klar gewonnen. Experten trauen der künftigen Regierung, die politisch Mitte-Rechts einzuordnen ist, harte Reformen für das hochverschuldete Portugal zu. Unter dem bisherigen Ministerpräsidenten José Sócrates geriet das Land in die größte Arbeitslosigkeit seit 3 Jahrzehnten. In Peru hat sich der frühere Offizier und Linksnationalist Ollanta Humala zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. Das offizielle Endergebnis steht allerdings noch aus. Es sind erst rund 90% der Stimmen ausgezählt. Humala hat einen Vorsprung von 2,5% auf seine Konkurrentin Keiko Fujimori. Keiko Fujimori ist die Tochter des Ex-Präsidenten Alberto Fujimori. Dieser sitzt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gefängnis. In New York hat das Gerichtsverfahren gegen den ehemaligen IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn begonnen. Wie erwartet plädierte Strauss-Kahn auf nicht schuldig und wies alle Anklagepunkte zurück. Dem 62-Jährigen wird unter anderem die versuchte Vergewaltigung einer Hotelangestellten vorgeworfen. Strauss-Kahn erschien vor Gericht in Begleitung seiner Frau. Vor dem Gerichtsgebäude demonstrierten etwa 100 Frauen für die Interessen des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers. Nach der Aussage von Strauss-Kahn wurde der Prozess auf den 18. Juli vertagt. In der Schweiz werden wieder mehr Autos gekauft. Wie die Vereinigung der Automobilimporteure Auto Schweiz mitteilte, sind die Autoverkäufe in den ersten 5 Monaten dieses Jahres um über 11% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Und im Monat Mai betrug die Steigerung gegenüber dem Mai letztes Jahr sogar 20%. Damit entwickelten sich die Autoverkäufe verglichen mit dem privaten Konsum in der Schweiz überproportional gut. Das Bedürfnis nach individueller Mobilität sei offensichtlich nach wie vor groß, meint Auto Schweiz in der Mitteilung. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.370 Punkten, minus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.136 Punkten, leicht im Minus von 0,1%. Der Euro wird zu 1.2229 Franken gehandelt, der Dollar zu 83,73 Rappen. Das Wetter. Heute Abend ist es freundlich und es gibt nur noch vereinzelt Regengüsse. Morgen scheint zunächst die Sonne, am Nachmittag nimmt die Bewölkung im Westen und im Süden wieder zu, es gibt dort erste Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen morgen zwischen 22 und 26 Grad. In der Nacht auf Mittwoch setzt verbreitet Regen ein. Tagsüber ist es beidseits der Alpen dann trüb und häufig nass. Die Temperaturen gehen auf rund 18 Grad zurück.
Portugal wechselt die Regierung, aber behält das Programm. Sprossenalarm, was die deutschen Behörden nicht wissen und warum. Dann Atomenergie, die Westschweiz war stets kritischer. Und...
Oh, people think it's voodoo. I mean, they think that this is the end of the world that they're drilling and fracking, and it's not.
Manche glauben, das sei Voodoo, doch es ist echt. Bericht aus Pennsylvania, wo die Flammen aus dem Boden züngeln und es mehr Jobs gibt als Arbeitskräfte. Außerdem, große Versprechen in einem tief gespaltenen Land übernimmt in Peru nun ein Populist vom Schlage Chavez die Geschäfte. Und schließlich auf Werbetour in der Fußgängerzone von Aguilar mit Erdogans Jugendaktivisten. Die Türkei vor den Wahlen, dazu die Reportage. Um den Bankrott abzuwenden, musste das Land letzten Monat die Demütigung internationaler Milliardenhilfe akzeptieren. Die Wirtschaft liegt da nieder, viele, besonders junge, haben keine Arbeit. Portugal steckt tief in der Krise.
Não temos nem vemos nenhuma razão para alimentar qualquer triunfalismo nestas eleições.
Es gäbe keinerlei Grund für Triumphalismus, sagte vor diesem Hintergrund Pedro Passos Coelho, der letzte Nacht doch feiern konnte. Er gewann die Wahl mit seiner Mittepartei PSD auf Kosten der Sozialisten. Der bisherige Regierungschef José Sócrates verliert sein Amt.
Esta derrota eleitoral é minha e quero assumi-la por inteiro esta noite.
Es sei seine ganz persönliche Niederlage, sagte der Sozialist. Doch ist es das? Wie weit ist Sócrates persönlich verantwortlich für das Wahldebakel? Ich fragte NZZ-Korrespondent Thomas Fischer in Lissabon.
Eine rein persönliche Niederlage war das wohl nicht. Ich glaube, für jeden anderen Regierungschef wäre es vor dem Hintergrund der schweren wirtschaftlichen und finanziellen Krise nicht leicht gewesen, eine Wahl zu gewinnen. Sócrates war aber sicherlich ein Teil des Problems. Seine Glaubwürdigkeit ist in den letzten Jahren geschmolzen. Es gab zu viele Sparpläne. Jeder Sparplan sollte der letzte sein und immer wieder ging die Rechnung nicht auf. Es kamen immer wieder neue Belastungen auf die Leute zu. Sócrates Name fiel zu oft in Verbindung mit Affären, die nie ganz geklärt wurden. Sócrates war vom Stil her oft nicht sehr einfühlsam oder sogar arrogant. Eine interne Aufarbeitung von Fehlern der letzten Jahre könnte jetzt bevorstehen.
Und diese konservativen Kräfte, die jetzt die Macht übernehmen, also diese Partei PSD in erster Linie von Pedro Passos Coelho, die sozialdemokratisch sich nennt, doch es gar nicht ist, wofür steht die?
Ja, da gibt es in Portugal einen gewissen Etikettenschwindel. Die Sozialisten sind für mitteleuropäische Verhältnisse eher sozialdemokratisch ausgerichtet und die Sozialdemokraten sind eigentlich eine bürgerliche Partei. Gegründet wurde sie 1974 nach dem Sturz der Diktatur. Zu ihren Gründern gehörten auch einige Figuren einer moderaten Opposition gegen die frühere Rechtsdiktatur. Es gibt sozialdemokratische, konservative und liberale Strömungen. In der Partei geht es dabei nicht immer harmonisch zu. Sprichwörtlich sind die sogenannten Barone, die zum Teil spezielle lokale, regionale oder Gruppeninteressen vertreten. Also eine Partei, deren Innenleben häufig schwer zu verstehen ist, aber die insgesamt dem bürgerlichen Lager angehört.
Und der neue Regierungschef Pedro Passos Coelho selbst, welches Profil bringt er mit für diese doch sehr anspruchsvolle Aufgabe, dieses Portugal durch die Krise zu steuern?
Also Passos Coelho ist in einer Hinsicht eine Neuigkeit in der portugiesischen Politik. Er steht eher für eine liberale Linie, sowohl in der Gesellschaftspolitik als auch in wirtschaftlichen Fragen. Er will auf breiter Front privatisieren und den Staat verschlanken. Insofern kommt ihm das Anpassungsprogramm, das die vorherige Regierung mit der internationalen Troika ausgehandelt hatte, sicherlich auch entgegen. Passos Coelho will aber auch in der Bildung und im Gesundheitswesen mehr Raum für die private Initiative schaffen und das nährt auch gewisse Ängste. Er vertritt auch unpopuläre Maßnahmen. Er hat es im Wahlkampf aber offenbar verstanden, sich als einzige Alternative zu verkaufen, als seriöser Hoffnungsträger mit guten Vorsätzen und seine Feuerprobe steht wohl bevor.
Es wird nun eine schnelle Bildung einer Koalitionsregierung erwartet mit der Rechtspartei CDS als Juniorpartner gewissermaßen. Gibt es da eine tragfähige gemeinsame Basis?
Es gibt arithmetisch eine tragfähige Basis. Beide Parteien kommen zusammen auf eine klare absolute Mehrheit im Parlament. Passos Coelho hätte diese absolute Mehrheit aber gern alleine gehabt, denn die Volkspartei CDS-PP mit ihrem Vorsitzenden Paulo Portas gilt auch als ein etwas windiger Partner, als ein nicht immer vertrauenswürdiger Partner. Die Volkspartei hat sich bei der Wahl ebenfalls verbessert und will eben nicht einfach der kleine Partner sein. Sie denkt auch an ihre Klientel, zum Beispiel sozial Schwache. Und im Wahlkampf präsentierte sich Paulo Portas als jemand, der den liberalen Kurs von Passos Coelho mäßigen abfedern könnte. Er wirft sich jetzt dem PSD nicht einfach in die Arme. Es sieht so aus, als wollte er sich die Koalition erst abkaufen lassen. Ich denke, wir werden noch ein Spiel um politische Zugeständnisse und Posten erleben.
Portugal ist am Tropf der Europäischen Union und des Währungsfonds des Internationalen. Welchen Spielraum hat diese Regierung, wie auch immer sie sich dann konstituiert, überhaupt?
Die vorherige Regierung hatte mit der internationalen Troika eine ganze Reihe von konkreten Maßnahmen vereinbart, zum Beispiel Erhöhung der Steuerlast, soziale Einschnitte, Privatisierungen, Änderungen des Arbeitsrechts, aber auch Reformen in der Justiz, die schlecht funktioniert. Am Wahlabend hat sich Passos Coelho zu diesem Programm bekannt. Er hat gesagt, dass er es umsetzen will. Im Wahlkampf sprach aber auch von der Möglichkeit, über bestimmte Maßnahmen neu zu verhandeln, ohne an den Zielen zu rütteln. Also das dürften eher Detailanpassungen sein, wenn überhaupt. Sein Spielraum ist begrenzt.
Die Einschätzungen des NZZ-Korrespondenten Thomas Fischer in Lissabon. In Deutschland fehlt also noch immer der Nachweis für die Herkunft des Erregers der lebensgefährlichen Darminfektion. Die Analyse der Sprösslinge aus Niedersachsen ergab bisher keine Spuren von EHEC-Keimen. Die Suche nach Ursache und Verbreitungsweg geht also weiter, Kaspar Selg in Berlin.
An unserem Einsatz soll es nicht liegen, sagt Landwirtschafts- und Verbraucherministerin Ilse Aigner heute Abend an einer Pressekonferenz.
Die Untersuchungen laufen auf allen Ebenen auf Hochtouren. Und die Quelle der Infektion zu finden und die weitere Ausbreitung zu stoppen.
Aber die Herkunft des Bakteriums bleibt vorderhand noch ein Mysterium. Oder jedenfalls fast. Man hat nicht nachweisen können, dass das EHEC-Bakterium auf Sprossen aus dem fraglichen Betrieb in Niedersachsen stammt. Aber Professor Andreas Häusel, der Präsident des Bundesinstitutes für Risikoforschung, Mitglied des Krisenstabes der Bundesregierung, hält die Sprossen noch immer für eine sehr wahrscheinliche Infektionsquelle. Mehrere der Erkrankten hätten an verschiedenen Orten solche Sprossen gegessen oder gegessen haben können. sagte er heute Abend vor der Presse, was bedeutet,
dass also dieser Weg von diesem Betrieb in die entsprechenden Ausbruchsgeschehen eben hochwahrscheinlich sind, obwohl sie keinen Mikroorganismus gefunden haben, der tatsächlich bakteriologisch nachgewiesen wird.
Kurz, der Nachweis ist nicht erbracht, aber die epidemiologischen Untersuchungen zeigten dennoch in jene Richtung. Aber nicht nur in jene Richtung. Aus den Hunderten von Interviews und Stichproben ergeben sich auch andere mögliche Szenarien. Die Verbraucherschutzbehörden warnen deswegen auch immer noch vom Verzehr von Tomaten, Gurken, Blattsalaten, wenn die aus Norddeutschland stammen. Der heute noch nicht gelungene Nachweis der Herkunft dieser Keime ist eine Enttäuschung, aber nichts, was den Epidemiologen überrascht, sagt Professor Häusel.
Es ist sogar vielmehr so, dass in 3 von 4 Fällen bei solchen Ausbruchsuntersuchungen das krankmachende Agens, also das, was die Menschen dann wirklich in die klinische Behandlung bringt, gar nicht gefunden wird.
Man hoffe hier mit einer Großanstrengung auf allen Ebenen doch noch so schnell wie möglich zu einem Untersuchungserfolg zu kommen, um die Verbreitung möglichst schnell stoppen zu können. Diese Verbreitung hat sich, Stand heute, etwas verlangsamt. Die Gründe dafür sind noch unklar. Das kann daran liegen, dass die Quelle der Keime versiegt. Das kann aber auch daran liegen, dass die Verbraucher die Handlungsempfehlungen, kein rohes Gemüse essen, Hände regelmäßig waschen usw. gut befolgen. Bisher haben sich über 1600 Menschen mit diesem EHEC-Keim angesteckt, der einen so viel heftigeren Krankheitsverlauf auslöst als die bisher bekannten Formen. Bei 630 war die Folge ein sogenanntes HUS, also ein sehr schwerer Krankheitsverlauf bis hin zum Nierenversagen. 21 Personen sind bisher an der Krankheit gestorben, fast alle in Norddeutschland. Dass die Behörden zu wenig schnell und zu wenig gründlich reagiert hätten, wie die Opposition und Teile der Medien ihnen heute vorwerfen, weist Ministerin Aigner zurück. Seit 2 Wochen arbeiteten die Behörden in Krankenhäusern, Bundesländern, beim Bund und in der EU rund um die Uhr zusammen, um der Geschichte Herr zu werden. Wer das bestreite, betreibe billigste Stimmungsmache.
Geht es nach dem Willen des Bundesrats, steigt die Schweiz bis 2035 aus der Atomenergie aus. Übermorgen diskutiert der Nationalrat darüber. Klar ist, SP, Grüne und große Teile der CVP unterstützen die bundesrätlichen Pläne. Die SVP hingegen sagt Nein und die FDP will sich der Stimme enthalten. Das gefällt einigen Parteimitgliedern in der Westschweiz gar nicht, denn die Romans sind seit je atomkritisch eingestellt. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Er unterstütze den Bundesrat voll und ganz, sagt Charles-Denis Perrin von der Waadtländer FDP. Er ist Präsident von ECO 2, einer kantonalen parteiinternen Gruppe, die sich mit Energiefragen befasst. Heute trat diese Gruppe vor die Medien und rechnete vor, wie die Atomenergie bis 2035 durch erneuerbare Energien ersetzt werden kann. Auf den richtigen Mix von Wasser, Sonne, Wind und Sparen komme es an, betont Perrin, damit es für die Wirtschaft und die Natur verträglich sei.
Parce que suivant les tendances ou les lobbies, ben il y a que du solaire ou il y a que du gaz, eh bien nous avons cherché une proportion qui soit supportable économiquement mais aussi pour l'environnement.
Die Parteikollegen und Nationalräte Olivier France und Isabelle Moret unterstützen ebenfalls den Atomausstieg. Das erstaunt nicht. In der Watt muss das Volk in allen Atomvorlagen zwingend befragt werden. Und dieses ist äußerst atomkritisch. 2009 lehnten 2/3 der Stimmenden in einer Konsultativabstimmung eine unbefristete Betriebsdauer für das Kernkraftwerk Mühleberg ab. Und gleich viele lehnten vor 3 Wochen atomare Endlager ab.
Et c'est pour ça aussi que nos conseillers nationaux ont
Das zeige, weshalb Waadtländer Politiker in Bern oft atomkritischer seien als ihre Deutschschweizer Kollegen, erklärt Charles-Denis Perrin. Auch in der Waadtländer SVP gibt es Abweichler von der Parteilinie. SVP-Nationalrätin Alice Klauser-Süffre wird am Mittwoch dem Atomausstieg zustimmen.
J'estime que le nucléaire est un risque qu'on ne peut pas faire courir comme ça à la population et aussi surtout à la population future de notre pays.
Die Risiken der Atomenergie könne man künftigen Generationen nicht zumuten, findet die SVP-Nationalrätin. Die Watt steht nicht alleine da. Ginge es nach der Westschweiz, wäre die Schweiz vermutlich schon lange aus der Atomenergie ausgestiegen. Bereits 1979, als die erste eidgenössische Anti-Atom-Initiative vor das Volk kam, stimmten alle Westschweizer Kantone außer dem Wallis, der Initiative zu. Genf am deutlichsten. Dort war Anfang der 70er Jahre ein Atomkraftwerk geplant. Eine Petition mit 25.000 Unterschriften hatte dies jedoch verhindert. Atomkritiker nutzten die Gunst der Stunde. Sie lancierten die Kantonsinitiative Energie Notre Affaire. 1986, nur einige Monate nach dem Unglück von Tschernobyl, wurde sie deutlich angenommen.
Et ça a vraiment ancré dans la Constitution genevoise l'obligation pour les autorités de lutter contre les centrales nucléaires.
Seither stehe in der Genfer Verfassung, dass die Regierung die Atomenergie bekämpfen müsse, sagt Robert Kramer. Er war damals Präsident des Initiativkomitees und sitzt heute für die Grüne Partei im Ständerat. Im atomkritischen Genf haben jedoch bürgerliche Politiker Mühe mit dem geplanten Atomausstieg. Die FDP-liberale Nationalrätin Martin Brunschwig-Graf, die einst als Regierungsrätin die Atomenergie bekämpfen musste, will heute nichts von einem raschen Ausstieg wissen. Genf sei für die Schweiz nicht repräsentativ, sagt sie.
Wir haben hydraulische Werke und das bringt viel, aber es gibt auch Kantone, die das nicht haben oder ungenügend.
Martin Brunschwig-Graf möchte deshalb die Türen für die Atomenergie nicht vollends schließen. Doch das letzte Wort wird wohl das Stimmvolk haben und das dürfte in der Westschweiz wie in der Vergangenheit eher atomkritisch eingestellt sein.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit peruanischem Populismus und Jugend und Politik in der Türkei. Zunächst aber Gas. Gut zum Heizen, zum Kochen, um Strom herzustellen. Gas deckt etwa einen Fünftel unseres Energiebedarfs und hat eine deutlich bessere CO2-Bilanz als etwa Öl. Gas wird künftig bei unserer Energieversorgung noch eine deutlich wichtigere Rolle spielen, zeigt eine neue Untersuchung der Internationalen Energieagentur. Philipp Erhardt.
Der weltweite Energiehunger ist groß. Die Atomenergie wird nun teilweise hinterfragt, aber auch Kohle- und Erdölprodukte strahlen keine große Zukunftsfähigkeit aus. Zu viel Treibhausgase werden bei ihrer Verbrennung freigesetzt. Zwar werden Solar-, Wasser-, Biomasse- und Windenergie immer wichtiger, doch den Energiebedarf können sie in absehbarer Zeit noch nicht stillen. Deshalb werde immer mehr Gas nachgefragt, stellt der Sonderbericht zum Weltenergieausblick der Internationalen Energieagentur IEA fest. Denn Gas setzt gerade im Gegensatz zum Öl beispielsweise nur halb so viel CO2 bei der Verbrennung frei. Bloß wäre ein solcher Gasboom überhaupt sinnvoll? Schließlich ist auch Gas eine endliche Ressource. Das Gas reiche noch für 100 Jahre, kommt der IEA-Bericht zum Schluss. Selbst dann, wenn der Gaskonsum weiter ansteigt. Vor allem in Nordamerika, im Mittleren Osten, aber auch in Asien gäbe es noch sehr große Vorkommen. Allerdings, so der Bericht, müsse Gas auch mit neuen Methoden gefördert werden. Mit den herkömmlichen reiche der Vorrat nur 75 Jahre. Solche neue Fördermethoden brauche es, um Teitgas, Grubengas oder Schiefergas zu fördern. Große Schiefergasvorkommen ortet die IEA in Asien, in Osteuropa, in Nordamerika und in Afrika. In Nordamerika wird Schiefergas bereits im großen Stil gefördert. Die Förderung ist jedoch heftig umstritten, denn um das Gas aus der Tiefe zu fördern, braucht es viel Wasser und den Einsatz aggressiver Chemikalien. Eben erst hat Frankreich die Schiefergasförderung verboten. Gas wird folglich nur dann zu einem wichtigeren Energieträger, wenn die Politik es wolle, hält die Studie fest. Dann könnte der Anteil am weltweiten Energiemix von heute einem Fünftel bis in 25 Jahren auf einen Viertel steigen. Gas könnte dabei Atomenergie und vor allem auch Öl ersetzen, was helfen würde, die Erderwärmung abzuschwächen, da Gas weniger CO2 freisetzt. Doch mit Gas alleine könne man die Klimaziele nicht erreichen, sagt die Internationale Energieagentur. Dafür brauche es die erneuerbaren Energien.
Philipp Erhardt. Er hat es erwähnt, die USA sind bei der Energiegewinnung aus sogenanntem Schiefergas schon weit. Besonders groß sind die Vorkommen in Pennsylvania. Peter Vögeli hat sich vor Ort umgesehen und berichtet über die Goldgräberstimmung dort, aber auch über deren Kehrseite.
Merkwürdige Dinge geschehen im ländlichen Pennsylvania. Gasflammen schießen mit einem ungeheuren Lärm aus dem Boden. Schneisen werden durch die Wände geschlagen. Lastwagen röhren fast im Minutentakt über die Landstraßen. und Heizungsinstallateur Dave DeCristo sagt, was man in Amerika bei 9% Arbeitslosigkeit nirgendwo sonst hört. Wir haben zu viele Jobs hier, gemessen an der Bevölkerung. Weniger Jobs wäre besser, so verrückt das auch klingt.
You know, losing some jobs wouldn't be a bad thing, as crazy as that sounds.
Der Grund für den Boom und die merkwürdigen Dinge in Pennsylvania sind die ungeheuren Schiefergasreserven, mehrere tausend Meter unter der Oberfläche, die seit kurzem mit einer neuen Methode erschlossen werden können. Fracking heißt die neue Technologie, welche die Schiefergasförderung seit wenigen Jahren profitabel macht. Zunächst wird einige tausend Meter in die Tiefe, dann mehrere tausend Meter vertikal gebohrt. Dann wird gesprengt, Wasser und Chemikalien werden in das Gestein gepumpt und durch die Risse im Schiefer, durch das Wasser und die Chemikalien, wird das Gas in die Pipeline gedrückt. Das ist nicht Voodoo, sondern funktioniert ziemlich gut, frohlockt DeCristo.
Oh, people think it's Voodoo. I mean, they think that this is the end of the world that they're drilling and fracking. And it's not. I mean, the majority of this is going pretty well.
Brachten die Bohrrechte vor zwei Jahren noch $40 pro halbe Hektar, bringe es den Landbesitzern heute $6,000, erzählt DeCristo.
When the majority of the land, I guess, got leased up, and that was as high as, I believe, $6,000 to $6,100 per acre.
Und zusammen mit der Gasförderung folgt eine ganze Zuliefererindustrie in die ländlichen Gegenden Pennsylvanias. Tankstellen, Pipelines, Straßen und Häuser werden gebaut. Amerika und insbesondere Pennsylvania haben so viele Schiefergasreserven, dass die USA laut Schätzungen den gegenwärtigen Energieverbrauch während 100 Jahren damit decken könnten. Und manche bezeichnen Pennsylvania bereits als Saudi-Arabien des Gases. Die enormen Schiefergasvorkommen vermindern die Abhängigkeit der USA von Öl aus dem Nahen Osten und Gas produziert nur halb so viel CO2 bei der Verstromung. Und dennoch sind die Bedenken enorm. Bis zu 19 Millionen Liter Wasser werden für einen einzigen sogenannten Fracking-Vorgang gebraucht, um das Gestein aufzubrechen und das Gas in die Pipeline zu leiten. Und manchmal wird das Fracking pro Bohrloch mehrfach wiederholt. Es werden zwar nur geringe Mengen, aber teilweise krebserregende Chemikalien verwendet. Doch weil binnen 20 Jahren 60.000 Bohrlöcher allein in Pennsylvania erwartet werden, geht es um viel Wasser und viel Chemikalien. Der Großteil des verunreinigten Wassers verbleibt im Boden. Der Rest, der zum Teil radioaktive Elemente aus dem Erdinnern aufweist, wird in Kläranlagen gereinigt und dann in die Flüsse geleitet. Das weckt Ängste. Und viele Kritiker fürchten, dass Gas durch Risse im Gestein bis ins Grundwasser dringen könnte. Das sei bislang zwar noch nie geschehen, sagt John Quigley, der bis vor einem halben Jahr Minister für Landschaftsschutz in Pennsylvania war. Aber es sei durch menschliche Fehler zu Verunreinigungen des Grundwassers gekommen.
Of all the incidents that I am aware of, they were all traceable to just poor construction practices, not to fracking itself.
Genau wegen eines solchen Fehlers haben Craig und Julie Sautner kein frisches Wasser mehr, weil bei Bohrungen durch einen Fehler Methangas aus einer oberflächennahen Gesteinsschicht ins Grundwasser gedrungen ist. Eines Tages sei die Tochter beim Duschen wegen des Methans fast ohnmächtig geworden und habe sich hinlegen müssen, erzählt Mutter Julie Sautner.
She would get in the shower in the morning before school and she'd have to get out and lay on the floor because she felt so dizzy.
Die verantwortliche Firma habe zwar eine Reinigungsanlage installiert, doch selbst der Schäferhund habe sich erbrochen, als er das inzwischen gefilterte Wasser getrunken habe, ergänzt Craig Sautner.
We got a big German Shepherd, 100-pound German Shepherd, gave it to him, he threw up.
Und inzwischen enthalte das Grundwasser 60% hochexplosiven Methangases, sagt Julie Sautner.
But you know, our wells measuring 60% explosive methane in the water.
Amerika wird dem Schiefergas kaum widerstehen können. Doch bislang sei die Regulierung, gerade in Pennsylvania, absolut mangelhaft, kritisiert John Quigley, der frühere Minister für Landschaftsschutz. Wir wurden von der Industrie geradezu überrannt.
We were overtaken by the industry.
Bis zu 8% der Wälder Pennsylvanias würden durch die Pipelines und Bohrlöcher zerstört. 80% des Einzugsgebiets der Forellen seien betroffen, falls ohne Regulierung und Kontrolle nach Gas gebohrt würde. Quigley ist nicht gegen die Gasförderung, aber in Pennsylvania herrsche Wildwest, so wie vor 150 Jahren, als hier weltweit zum ersten Mal nach Öl gebohrt wurde.
Die Tochter des korrupten Autokraten Alberto Fujimori hatte bis zuletzt gehofft, die Präsidentschaft Perus übernehmen zu können. Doch die Stichwahl im Andenstaat endete mit dem Sieg ihres Gegners, des Linkspolitikers Ollanta Humala. So jedenfalls das vorläufige Ergebnis. Wie verlässlich ist es? Ich fragte Peter Burkhardt, der Korrespondent der Süddeutschen Zeitung ist in Buenos Aires.
Also das Ergebnis ist sehr knapp bisher. Die endgültige Auszählung ist noch nicht gemacht, aber es ist so bei 51-49, eigentlich seit gestern Abend schon, seit den ersten Hochrechnungen. Und also es ist verlässlich, aber sehr knapp. Also man kann sich nicht vorstellen, dass da noch eine Wende zugunsten der Fujimori-Tochter geben könnte.
Humala, dem Sieger, wird vorgeworfen, er sei ein Populist vom Schlage des Venezuelaners Chavez. Ist er das?
Ja, dieser Ruf hat ihn verfolgt, hat ihm auch die Wahl 2006 gekostet. Damals war es umgekehrt, damals dachten die meisten Leute, das geringere Übel wäre der bis heute amtierende Präsident Alan Garcia. Diesmal ist es umgekehrt, diesmal meinten die Leute, das geringere Übel ist jetzt der Ollanta Humala. Was daran liegt, dass er sich von dem Chavez abgewendet und dem Brasilianer Lula zugewendet hat. Lula gilt ja als der pragmatische, erfolgreiche Linke, der die Lager so ein bisschen vereint, und Lula hat ihm auch PR-Berater geschickt. Und in diesem Sog hat sich jetzt Humala also dann auch für vormalige Kritiker, wie zum Beispiel den Literaturnobelpreisträger Vargas Llosa, als wählbar erwiesen, und das hat ihm also diesen ganz knappen Sieg wohl beschert.
Er war selbst mal hoher Offizier in der Armee. Woher kommt er? Wofür steht er?
Naja, sein Vorname Ollanta, der bedeutet so viel wie der Krieger, der alles sieht. Sein Vater gilt so als Gründer dieser Bewegung, die sich auf die Inkas zurückbesinnt gegen die Unterdrückung der Weißen, und hat seinen Sohn dann also diesen indianischen Namen gegeben, und er wurde dann tatsächlich Krieger, er wurde nämlich Offizier in der Armee, und das 25 Jahre lang, war auch stark beteiligt am Kampf gegen die frühere Guerilla-Organisation Sendero Luminoso, leuchtender Pfad. Da verfolgten ihn dann auch Gerüchte, habe es da mit den Menschenrechten nicht so genau genommen. Hat dann auch geputscht gegen den damaligen Autokraten Fujimori, wurde aus der Armee entlassen und hat sich dann langsam der Politik zugewendet. Und er ist sehr links, sehr nationalistisch, sehr radikal und inzwischen ein bisschen weichgespült, ein bisschen gemäßigter.
Es heißt, die Mittel- und Oberschicht habe Angst, ihre Privilegien zu verlieren. Was bietet er den Peruanern an?
Die Oberschicht hat große Angst, dass dieses Wirtschaftswachstum nachlässt in Peru. Das ist ja gewaltig, mit teilweise 7-8%. Das Problem ist nur, dass dieses Wirtschaftswachstum eben nur dieser Oberschicht zugute kommt und weiten Teilen des Landes überhaupt nicht. Das heißt, etwa ein Drittel dieses potenziell sehr reichen Landes sind sehr arm. Und Humala versucht nun jetzt diesen Spagat, einerseits die Verträge mit internationalen Investoren zu achten, das Wirtschaftswachstum zu pflegen, wie er sagt, und andererseits eine Art Umverteilung vorzunehmen, also die ärmsten Sektoren zu stärken. Und das ist jetzt seine Aufgabe. Das hat Lula in Brasilien recht gut hingekriegt, und diesem Beispiel will er jetzt ein bisschen folgen.
Es gab am Vorabend der Wahl einen Anschlag der Untergrundbewegung Sendero Luminoso mit mehreren toten Soldaten. Welche Rolle spielen die heute noch?
Der Sendero Luminoso galt ja für viele Leute schon als ausgestorben. Das galt wiederum als Verdienst des früheren Diktators Fujimori. Das hat ihn auch in Teilen der Bevölkerung noch so beliebt gemacht. Aber es gibt da noch so eine Restgruppe, und die hat jetzt den florierenden Drogenhandel als Geschäftsfeld entdeckt. Und es kommt immer wieder zu Scharmützeln in dieser Drogenanbaugegend. Peru ist mittlerweile einer der führenden Exporteure von Kokain, fast auf dem Niveau von Kolumbien. Und Sendero Luminoso mischt da gewaltig mit. Aber insgesamt ist es eine kleine Gruppe, die mit sehr großen Beträgen da hantiert, aber wenig politische Ziele mehr verfolgt.
Ein knappes Ergebnis, trotz allem bei dieser Wahl. Man hat den Eindruck, da ist ein Land tief gespalten. Trifft das zu?
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Also die drei bürgerlichen Kandidaten des ersten Wahlgangs haben sich gegenseitig die Stimmen weggenommen und haben es nicht geschafft, sich auf einen Kandidaten zu einigen. Dadurch blieben dann eben diese beiden Antipoden übrig, der voraussichtliche Wahlsieger Humala, Linksnationalist, und die voraussichtliche Verliererin Keiko Fujimori, eine Rechtspopulistin. Also das hat die beiden Lager wirklich extrem polarisiert, und damit wird Peru auch in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich zu kämpfen haben. Es sei denn, Humala im Zuge seiner Mäßigung schafft es, den Weg zu gehen, den also der frühere brasilianische Präsident Lula sich exemplarisch vorgemacht hat, zu vereinen zwischen links und rechts, zwischen Hochfinanz und ärmsten Sektoren. Das hat er sehr gut hingekriegt, alles in allem. Und das hat jetzt Humala auch versprochen. Wenn er das hinkriegt, dann wäre das natürlich schön, aber das wird sicherlich sehr schwierig. Im Moment ist das Land extrem polarisiert.
Sagt Peter Burkhardt, der Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Nächstes Wochenende wählt die Türkei ein neues Parlament. Wahlbeobachter rechnen damit, dass der konservative Ministerpräsident Tayyip Erdogan und seine Partei erneut eine klare Mehrheit erreichen dürften. Die Parteien ringen stark um die Gunst der jungen Wählerschaft, denn mehr als die Hälfte aller Türkinnen und Türken ist unter 34 Jahre alt. Im Wahlkampf mischen auch Jugendorganisationen mit, um junge Kandidaten zu unterstützen, die ihre Anliegen teilen. Erstmals dürfen sich bei dieser Wahl auch Kandidatinnen und Kandidaten bewerben, die jünger als 30 Jahre alt sind. Die Reportage von Susanne Güsten.
Hochbetrieb bei der Jugendorganisation der AK-Partei im Istanbuler Stadtbezirk Avcılar. Funktionäre und Freiwillige sammeln sich zur täglichen Wahlkampfsortie. Nervös blicken einige aus dem Fenster, denn draußen fallen die ersten Regentropfen. Bezirksjugendchefin Sera Altintasch schmeißt kurzerhand das Tagesprogramm um. Statt auf der Strandpromenade soll heute lieber in der Fußgängerzone um Wähler geworben werden, entscheidet die 26-Jährige. Auch bei Regen darf kein Tag ungenutzt verstreichen, sagt die junge Frau im silbernen Kopftuch. Schließlich gäbe es in ihrem Bezirk bis zu 200.000 jugendliche Wählerstimmen zu holen.
Unsere Aufgabe als Jugendorganisation der AK-Partei ist es, die jungen Leute in die Politik zu holen. In der Türkei ist die Jugend seit den 80er Jahren unpolitisch. Sie ist nach dem Putsch von 1980 an den Universitäten gezielt eingeschüchtert worden und hat sich vollkommen aus der Politik zurückgezogen. Das wollen wir jetzt ändern.
Erst seit den demokratischen Reformen des letzten Jahrzehnts dürfen türkische Studenten überhaupt wieder politischen Parteien angehören. Erstmals dürfen jetzt unter 30-Jährige auch für das Parlament kandidieren. Hier in Avcılar hat die AK-Partei den 29-jährigen Betriebswirt Mehmet Musch aufgestellt, der inzwischen auch im Wahlkampfzentrum eingetroffen ist. Dass einer aktuellen Umfrage zufolge nur knapp 14% der türkischen Jugend viel Vertrauen in das Parlament setzen, wundert den Kandidaten nicht.
Bu 30 yaşının altında milletvekillerinin girmesiyle beraber bu araştırmayı bir daha yapmak lazım. Bakalım gençlerin bu güven endeksinde bir artış var mı yok mu, o zaman hep birlikte görebiliriz.
Wenn man diese Befragung in einem Jahr wiederholt, dann wird sich das sicher geändert haben. Alle Parteien haben jetzt junge Kandidaten, sodass im nächsten Parlament auf jeden Fall eine Reihe junger Abgeordnete sein wird. Ich denke, das wird das Vertrauen der Jugend in das Parlament fördern.
Bunun etkili olup olmadığını çok daha iyi hep birlikte görebiliriz.
Bunt gemischt ist das Wahlkampfteam, das gemeinsam zur Wählerwerbung aufbricht. Junge Frauen in Kopftüchern sind dabei und junge Frauen mit offenen Haaren, junge Männer in T-Shirts und Turnschuhen und junge Männer im Anzug. Am Infostand herrscht reger Betrieb. Ein Lautsprecherwagen beschallt die Straße mit den Wahlkampfsongs der AK-Partei. Helfer verteilen Broschüren. Sera Altintasch tritt sofort in Aktion und spricht die Passanten an.
Arkadaşlar, sevgili gençler, merhabalar. AK Parti milletvekili adayımız Mehmet Muş, 29 yaşında.
Merhaba. İyi misiniz?
Ausführlichere Gespräche gestalten sich wegen der Musik schwierig am Infostand. Der Wahlkampftrupp wandert deshalb in die Fußgängerzone hinein. Ein Dutzend junge Helfer verteilen Broschüren und Anstecknadeln, während Sera Altintasch einzelne Passanten anspricht und mit dem Kandidaten bekannt macht, der sie in ein kurzes Gespräch verwickelt, nach Alter und Berufswunsch fragt.
AK Parti milletvekilleriyim. Selam verelim seni sana. İyi misin?
İyiyim, siz nasılsınız?
Kaç yaşındayız?
21.
21 mi? Evet. Okuyor muyuz?
Yok, çalışıyorum.
Çalışıyor muyuz? Evet. Ne iş yapıyoruz?
Sana özel bir şirkette çalışıyorum.
Sana tanıtım kartımızı veririm.
Ob sie besondere Wünsche an die Politik hätten, fragt Sera Altintasch dann noch. Und daran fehlt es nicht. Bessere Arbeitsaussichten wünscht sich der 21-jährige Abdulrahman Erolu. Das Rentenalter sollte gesenkt werden, damit die Jugend bessere Chancen bekomme, findet er.
Genç olarak ne bileyim iş imkanı, yani gençlerin önüne açılmalı yani. Emeklilik yaşı mesela düşürerek daha erken emekli olarak gençlerin önüne açılmalı yani.
Immer wieder wird dieser Wunsch vorgetragen. Kein Wunder, schließlich liegt die Jugendarbeitslosigkeit in der Türkei bei 22%, damit doppelt so hoch wie der Durchschnitt. Die Bildungspolitik ist ein weiteres Schlüsselthema für junge Leute. Die Schülerinnen Yağmur und Semanur wünschen sich, dass die strengen Auswahlprüfungen für Gymnasien und Universitäten abgeschafft werden. Ungeheuer bildungshungrig ist die türkische Jugend. Doch wegen der gefürchteten Auswahlprüfungen müssen die Jugendlichen außer der Schule auch jahrelang Vorbereitungskurse besuchen, die ihre gesamte Freizeit verschlingen. Am liebsten würde sie das Bildungswesen selbst reformieren, sagt Semanur als Staatspräsidentin oder Bildungsministerin. Wenn das schon nicht geht, dann sollen wenigstens jüngere Abgeordnete das Land regieren, finden viele junge Leute in der Fußgängerzone von Avcılar. Junge Abgeordnete würden zukunftsorientierter denken und die Probleme der Jugend ernster nehmen, meint der 20-jährige Evren Pegar.
Sonuçta genç kişiler genelde gençlere önem veren, işte geleceğe gören ışık saçan insanlar olur. Işık saçan insanlar da gençlere önem verdiği için bizim için.
Dabei unterscheiden sich die Wünsche und Hoffnungen der Jugend nicht einmal so stark von denen ihrer Eltern, hat Kandidat Mehmet Muş beobachtet.
Bizim müşahede ettiğimiz, gözlemlediğimiz ihtiyaç, gençlerden gelen talep, az önce bahsettiğim.
Was wir im Wahlkampf mitbekommen haben als wichtigste Wünsche der Jugend, das sind eine starke Wirtschaft, mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt, lebenswerte Städte, eine besser entwickelte Demokratie. Das will die Jugend. Gut, das können ältere Menschen auch wünschen, aber die Jugend will es einfach noch stärker und dringender.
Grund dafür, so glaubt Muş, ist die Globalisierung, die der heutigen Jugend den Blick über den Tellerrand und die Aussicht auf die Welt eröffnet hat.
Dank der digitalen Revolution können wir besser in die Welt sehen und deshalb haben wir diese Ziele. Was es in den entwickelten Ländern gibt, das wollen wir auch für unser Land. Wir wollen auf demselben Niveau leben können. Das ist es, was die Jugend dieses Landes will.
Die Reportage von Susanne Güsten aus Istanbul. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser und für die Nachrichten Thomas Akola. Am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.